keine Lust dazu haben. Und sie haben aus dem Grund keine Lust zum Beten, weil sie beim Gebet dazu neigen, in gedankenloser Art und Weise immer das Gleiche über die gleichen alten Dinge zu sagen. Und wenn man schon unzählige Male dasselbe über dieselben alten Dinge wiederholt hat und die Gedanken dabei immer wieder umhergeschweift sind, wie fühlt man sich dann bei der nächsten Wiederholung? Hast du es gewagt, gerade an das Wort gelangweilt zu denken? Gelangweilt. Wir können mit der wichtigsten und faszinierendsten Person im ganzen Universum über die wichtigsten Themen unseres Lebens reden und trotzdem gelangweilt sein. Ich weiß nicht, was du über diesen Abschnitt denkst, aber wenn ich an mein Gebetsleben zurückdenke, so von meiner Kindheit an, dann kann ich mit dem Begriff gelangweilt schon was anfangen. Oder zumindest das Gebet nicht so spannend für mich ist, oder war, besser gesagt war, dass andere Dinge irgendwie wichtiger waren, mich andere Dinge mehr fasziniert haben, als ins Gebet zu gehen. Und dann ist man ja schnell dabei, so mega gute Gründe vorzuschieben. Ja, ich habe gerade keine Zeit zum Beten. Ich muss noch so viel erledigen und wenn das erledigt ist, dann, und dieses dann zieht sich dann bis in die Unendlichkeit. Ich weiß nicht, wofür ich beten soll. Aber letztlich kommen wir ganz schnell immer wieder zu dem Grund, Gebet ist nicht spannend genug oder zumindest nicht spannender als meine Hobbys, mein Alltag, meine Aufgaben, die ich sonst so habe. Und am Ende bleibt es vielleicht bei ein paar Stoßgebeten, so ein kurzes Gebet vor dem Essen, vielleicht bei einer Gebetsliste, die ich immer wieder bete, aber so richtig in Schwung kommt das Gebetsleben nicht. Wir haben diese Predigt überschrieben mit Gebet, weil ich Gott liebe. Und wenn du damit, so wie ich es eben ein bisschen skizziert hast, auch so ein bisschen deine Empfindung sind, vielleicht auch nur manchmal, vielleicht auch im Dauerzustand, dann soll diese Predigt dazu beitragen, dir zu helfen, mehr Freude am Gebet zu finden. Denn wenn du liebst, wenn du Gott liebst und wenn du an Jesus glaubst und doch Probleme mit dem Gebet hast, dann heißt das nicht, dass du ein schlechter Christ bist. Dann heißt das nicht, dass du ein hoffnungsloser Fall bist. Denn oft liegt es eher an unserer Herangehensweise zum Gebet, als dass ich ein Christ zweiter Klasse bin. Und ich möchte euch heute in drei Punkte mit hineinnehmen. Der erste wird sein, offene geistliche Augen führen zu mehr Freude an Gott oder Freude am Gebet. Dann wollen wir uns darüber Gedanken machen, dass Empfindungen Teil des Gebetes sein dürfen. Und als drittes, lass dir göttlichen Honig schmecken. Da kommen wir aber erst am Ende zu. Offene geistliche Augen führen zu mehr Freude an Gott. Ich bin auf zwei wundervolle Verse gestoßen, die der Apostel Petrus an Christen geschrieben hat, die in verschiedenen römischen Provinzen des Römischen Reiches verteilt sind. Und wenn man die Briefe des Petrus liest, dann merkt man ganz schnell, dass bei diesen Christen nicht alles in Ordnung ist. Petrus schreibt davon, dass sie verschiedene Prüfungen erleiden müssen. Er schreibt davon, dass sie leiden, dass sie vieles durchmachen müssen. Er schreibt sogar mit so deutlichen Worten, dass ihr Glaube wie im Feuer geprüft wird. Also eine sehr schwierige Situation, in der sie sind. Eine sehr angefochtene Situation. Und dann schreibt er im 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 8, folgendes. Bisher habt ihr Jesus nicht mit eigenen Augen gesehen und trotzdem liebt ihr ihn. Ihr vertraut ihm, auch wenn ihr ihn vorläufig noch nicht sehen könnt. Daher erfüllt euch schon jetzt eine überwältigende, jubelnde Freude. Eine Freude, die künftige Herrlichkeit widerspiegelt. Denn ihr wisst, dass ihr das Ziel eures Glaubens erreichen werdet, eure endgültige Rettung. Genauso wie wir Jesus nicht mit unseren eigenen Augen gesehen haben, so haben das die Empfänger dieses Briefes auch nicht gesehen. Als dieser Brief geschrieben worden ist, war Jesus schon lange tot, war er nicht mehr auf dieser Erde. Und doch liebten und vertrauten sie ihm mitten im Leid, mitten in Prüfung, mitten in Dingen, die nicht in Ordnung waren. Warum taten sie das? Woher kam diese Freude, die sich in so etwas ausdrückt? Ich muss kurz dazu einschieben, dass dieser Vers von den einzelnen Bibelübersetzungen ganz unterschiedlich übersetzt wird. Die Neue Genfer Übersetzung und die Elberfelder übersetzen es so, dass die Empfänger schon jetzt eine jubelnde Freude haben. Während die Lutherbibel und die Schlachterbibel es eher so übersetzen, dass sie eine jubelnde Freude haben werden, dann, wenn sie einmal bei Gott sein werden. Ich bin leider eine echte Niete in Griechisch und habe keine Ahnung, was jetzt die bessere Übersetzung ist. Aber Fakt ist, dass wir beides in der Bibel wiederfinden. Wenn wir zum Beispiel in Philipper 4, Vers 4 lesen, freut euch, was auch immer geschieht, freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid, dann ist das eine Freude, die jetzt im Hier und Jetzt schon gilt. Freut euch, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und gleichzeitig finden wir diese hoffnungsvolle Freude auf das, was eines Tages sein wird, wenn wir in der Gegenwart Gottes stehen. Und an dieser Stelle möchte ich euch was Lustiges erzählen, was ich diese Woche im Internet gelesen habe. In Unterrichtsblättern der Bundeswehrverwaltung, da heißt es, der Tod stellt aus versorgungsrechtlicher Sicht die stärkste Form der Dienstunfähigkeit dar. Ich finde es grandios. Ja? Die größte Form der Dienstunfähigkeit. Muss man sich ja mal Gedanken drüber machen, wenn ich tot bin, ob ich dann meinen Dienst wirklich noch wahrnehmen kann. Aber wisst ihr, was ich so schön an der Stelle finde? Selbst wenn Gebet hier auf dieser Erde manchmal mühsam ist, manchmal vielleicht auch eine Qual ist, im Himmel, wenn wir tot sind, wird das nicht mehr so sein. Dann werden wir das schönste Beten haben, das wir uns vorstellen können und noch viel mehr. Dann ist es keine Dienstunfähigkeit mehr, sondern eine ewige Freude aus der Begegnung mit dem lebendigen Gott, mit dem herrlichen Gott, mit dem liebenden Gott, mit dem heiligen Gott, in der direkten Gegenwart Gottes. Und die Empfänger des Petrusbriefs haben diese Erfahrung machen dürfen. Sie sahen Jesus nicht, sie sahen ihn nicht mit ihren Augen, mit ihren physischen Augen, aber sie liebten ihn, sie vertrauten ihm. Und das mit einer jubelnden Freude. Was machte diese Menschen so besonders? Die äußeren Umstände waren es mit Sicherheit nicht. Ich möchte euch einen meiner Lieblingsverse aus der Bibel vorlesen, der mich seit vielen Jahren immer wieder begleitet. Er steht im zweiten Brief des Paulus an die Korinther in Kapitel 4, Vers 6. Denn derselbe Gott, der gesagt hat, aus der Finsternis soll Licht hervorleuchten. Ja, Paulus nimmt da Bezug auf die Schöpfung. Es ist Finsternis. Es ist kein Licht da. Und Gott sprach in die Finsternis, es werde Licht. Und es wurde hell. Derselbe Gott, der gesagt hat, aus der Finsternis soll Licht hervorstrahlen, der hat es auch in unserem Herzen hell werden lassen, sodass wir in der Person von Jesus Christus den vollen Glanz von Gottes Herrlichkeit erkennen. Ich bin davon überzeugt, dass das eins der Geheimnisse ist, echter, anhaltender Freude. Paulus beschreibt in diesem Kapitel sein Grundverständnis seines Dienstes. Er beschreibt seine Motivation, warum er so für den Glauben dieser Gemeinde in Korinth kämpft. Paulus verkündet Gottes Wort und er vertraut auf die unendliche, überirdische Macht, dass Gott es im Herzen eines Menschen hell werden lassen kann. Dass er Augen öffnen kann, Augen des Herzens, um zu erkennen den Glanz, den vollen Glanz von Gottes Herrlichkeit. Kurz vorher hat Paulus davon gesprochen, dass Menschen, die Jesus nicht lieben, den strahlenden Glanz des Evangeliums nicht sehen, den Glanz der Botschaft von der Herrlichkeit dessen, der Gottes Ebenbild ist, Christus. Und das macht den christlichen Glauben aus, dass wir Jesus nicht einfach nur sehen als einen, der vor 2000 Jahren gelebt hat, sondern als einen, der voller Schönheit ist für das, was er getan hat, der voller Majestät ist, der voller Heiligkeit ist, voller Liebe, Gnade, Treues. Und wir das, auch wenn wir das mit unseren Augen nicht sehen können, mit unserem Herzen erleben können, wahrnehmen können. Wir können Jesus in seiner strahlenden Schönheit sehen, in dem, was er Unglaubliches für uns am Kreuz getan hat. Da, wo Menschen nur den sinnlosen Tod eines Verbrechers sehen, sehen wir den größten Sieg aller Zeiten. Da, wo Menschen nur eine Niederlage eines religiösen Führers sehen, sehen wir die herrliche Rettung uns von uns. Und dieses Schauen mit unseren geistlichen Augen macht unseren Glauben und unsere Liebe zu Gott zu etwas viel Schönerem. Und es wird viel größere Auswirkungen auf unser Gebetsleben haben, ob wir die Schönheit Gottes sehen oder nicht. Ich will das an einem Beispiel deutlich machen. Und ich muss jetzt sehr vorsichtig sein, dass ihr mich an der Stelle nicht falsch versteht. Glaube an sich ist erstmal kein Garant für deine Rettung. Es reicht nicht aus, dass du richtige Dinge über Gott glaubst. Es reicht nicht aus, dass du an die Existenz eines Gottes glaubst oder an gewisse Eigenschaften, die Gott hat. Es gibt einen Vers im 2. Kapitel des Jakobusbriefes, der diese Sichtweise sehr radikal niederreißt. Da heißt es, du glaubst, dass es nur einen Gott gibt, schön und gut, aber auch die Dämonen glauben das und zittern. Das ist schon eine krasse Aussage von Jakobus. Die Dämonen glauben auch, dass Jesus Gott ist. Aber sie hassen Jesus. Sie verachten Gott. Sie verachten das, was Gott getan hat. Sie finden nichts Schönes darin. Genauso einem Atheisten, ja, mag Gott gleichgültig sein. Er findet nichts Schönes darin. Einem Menschen aus einer anderen Religion der mag den Namen Jesus vielleicht mal gehört haben. Aber es reicht nicht, um das Interesse zu wecken. Die Frage also nicht, ob du irgendwie in irgendeiner Art und Weise an Jesus glaubst, dass er existiert oder was er für Eigenschaften hat. Es kommt darauf an, dass du Jesus kennst, dass du ihn liebst, dass du ihm vertraust. Dass du mehr und mehr die Schönheit der Rettung erkennst, die er am Kreuz vollbracht hat. Und umso anziehender das ist für uns, für das, was Gott ist, umso mehr wird auch Sünde in unserem Leben mehr und mehr verblassen. Umso mehr wird Sünde ihren Reiz verlieren, weil etwas viel Wichtigeres in unserem Leben ist. Und dann ist Gebet nicht nur eine Auflistung von Wünschen oder Bedürfnissen, sondern eine Begegnung mit dem lebendigen Gott. Einem Gott, der mich liebt. Einem Gott, der am Kreuz gestorben ist. Aber all das ist nicht möglich, wenn Gott uns nicht unsere geistlichen Augen öffnet. Wenn Gott uns nicht unseren Verstand, unser Herz öffnet, ihn in der Art und Weise zu erkennen, um zu sehen, wie kostbar Gott ist. Das ist der Grund, warum Paulus an die Gemeinde in Ephesus folgendes Gebet schreibt. Und ich möchte es euch vorlesen. Ich bete darum, dass Gott, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, damit ihr ihn immer besser kennenlernt. Er öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief. Was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Und mit was für einer überwältigenden, großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Wenn du mehr Freude an Gott empfinden möchtest, wenn du mehr Freude am Gebet empfinden möchtest, dann nimm dir dieses Gebet von Paulus einmal als Vorbild für dein eigenes Gebet. Zu beten für offene Augen, zu beten für zu erkennen, wie groß die Hoffnung ist, die du in Christus hast. Dass er dir wie den Empfängern des 1. Petrusbriefes zeigt, was für ein Erbe uns erwartet. Weil es sein wird, in der Herrlichkeit eines Tages bei Gott zu sein. Und dass du seine überwältigend große Kraft erleben darfst, die selbst Tote aus dem Tod herausreißt. Stell dir mal vor, wie sich dein Gebetsleben verändern würde, wenn du für Anliegen betest und gleichzeitig diese Macht Gottes vor Augen hast. Ohne offene geistliche Augen geht's nicht. Und die will Gott uns schenken. Ist das nicht wundervoll? Und wenn du von Jesus noch nicht überzeugt bist, dann darfst du trotzdem so beten, dass Gott auch dir diese Augen öffnet, zu erkennen, wer Gott ist und was Gott getan hat. Und da hilft uns die Bibel sehr im Gebet. Ein zweiter Punkt. Empfindungen dürfen Teil des Gebets sein. Jesus wird einmal gefragt, was das höchste und wichtigste Gebot im ganzen Universum ist. Und er sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit aller deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und du sollst deine Mitmenschen lieben wie dich selbst. Das ist das Höchste. An anderer Stelle sagt Jesus, an eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Das Kennzeichen wahren christlichen Glaubens ist die Liebe. Und um das mal vorwegzugreifen, schau mal. Ich bin davon überzeugt, es geht hier nicht darum, eine rein verstandesmäßige Liebe, für die ich mich ganz nüchtern entscheide. Ja. Wir reden hier nicht von einer Liebe zu den ärgsten Widersachern und zu meinen Feinden, für die ich mich manchmal entscheiden muss. Wir reden von einer Liebe zu einem Gott, der alles für mich getan hat, der mich mit einer unendlichen Liebe liebt. Und zu einer Liebe zu Menschen, zu seinen Geschöpfen, aber vor allem auch um die Liebe zu Gott. Und umso mehr wir die Bibel lesen, umso mehr erfahren wir über diese großartige Liebe Gottes. Nicht nur im Neuen Testament, sondern es zieht sich durch die ganze Bibel wie ein roter Faden. Gott hat eine Liebe, die um seine von ihm erdachten und geschaffenen Menschen mit aller Kraft ringt. Dem es Schmerzen bereitet, wenn seine Kinder leiden. Für die Menschen ist Gott bereit, den höchsten Preis zu zahlen. Vielleicht kennst du dieses alte Lied noch. Es quillt für mich dies teure Blut, das glaub und fasse ich. Es macht auch meinen Schaden gut, denn Christus starb für mich. Herrlich. Diesen Gott zu lieben, der uns mit dieser unendlichen, überwältigenden Liebe liebt, das macht Gebet aus. Und dieses Doppelgebot der Liebe führt uns und leitet uns auch im Gebet. Die Liebe zu Gott führt mich in die Anbetung, führt mich in die Dankbarkeit gegenüber Gott. Und die Liebe zu Menschen führt mich in die Fürbitte. Es gehört beides zusammen. Für die Liebe zu Gott schaue ich in die Bibel und lese, was Gott getan hat, wie Gott ist. Und für die Liebe zu Menschen im Gebet lese ich vielleicht die Zeitung, höre ich aufmerksam zu, wenn Menschen berichten. Wir haben es vorhin gehört, wie wichtig das Zuhören ist. Beides, die Liebe zu Gott und die Liebe zu Menschen, hat letztlich ihre Basis in der Liebe zu Gott. Darum, Gebet, weil ich Gott liebe. Im Laufe der nächsten Wochen und Monaten werden wir euch auf unserer Webseite Freude an Gott noch ganz viele Hilfen, Tipps und Möglichkeiten geben, wie man ins Gebet kommen kann. Ja. Es gibt ganz viele unterschiedliche Sachen und da wollen wir uns auch helfen, da mehr Freude zu kriegen. Heute soll es mir vor allem um die Liebe an Gott gehen. Denn ich bin überzeugt davon, dass die Liebe zu Gott auch zu allem anderen führen wird. Und ich will euch von einer Beobachtung, die ich gerade so in der letzten Zeit nochmal hatte, berichten, wenn es um biblische Personen in der Bibel geht. Und mir ist aufgefallen, dass sie mit all ihren Emotionen, mit all ihren Gefühlen, mit all ihren Empfindungen im Gebet vor Gott kommen. Mit Gefühlen und Emotionen, die das Leben nach sich zieht oder Empfindungen, die sie aus der Begegnung von Gott hatten. Ich will euch ein paar Sachen vorlesen. Der große jüdische König David jubelte und sang ihm Lieder voller Anbetung und Freude. Herr, über deine Macht freut sich der König. Ja, wie sehr jubelt er über deine Macht. Das schreibt er in dem Psalm. Der Apostel Johannes begegnet dem auferstandenen Jesus in seiner ganzen Macht und Herrlichkeit und fällt wie tot nieder. Überwältigt von der strahlenden Schönheit Jesus. Bei seinem Anblick fiel ich wie tot vor seinen Füßen nieder. Jesus betet voller Schmerz kurz vor seiner Hinrichtung. Von Angst und Grauen gepackt, sagte Jesus zu Petrus, Jakobus und Johannes, meine Seele ist zu Tode betrübt. Bleibt hier und wacht. Er selbst ging noch ein paar Schritte weiter, warf sich zu Boden und bat Gott, die Leidensstunde, wenn es möglich wäre, an ihm vorübergehen zu lassen. Der Schreiber von Psalm 119 liebt Gottes Wege so sehr, dass er sich nichts Schöneres vorstellen kann, als Gott nachzufolgen und für sein Gesetz zu loben. Es erfüllt mich mit Freude, den Weg zu gehen, den du als richtig bezeugst. Darüber bin ich glücklicher als über alles, was man besitzen kann. Paulus verbringt eine höchst emotionale Gebetsversammlung mit den Ältesten von Ephesus. Als Paulus geendet hatte, kniete er zusammen mit allen Ältesten nieder und betete mit ihnen. Danach brachen alle in lautes Weinen aus, fielen ihm um den Hals und küssten ihn wieder und wieder. Am meisten bedrückte sie, dass er gesagt hatte, sie würden ihn nicht wiedersehen. Psalm 13 erleben wir die tiefe Verzweiflung eines Mannes, der sich von Gott verlassen fühlt und von seinen Feinden umringt ist. Wie lange noch muss ich unter tiefer Traurigkeit leiden und den ganzen Tag Kummer in meinem Herzen tragen? Wie lange noch darf mein Feind sich über mich erheben? Hiob verflucht den Tag seiner Geburt und klagt Gott an. Ausgelöscht sei der Tag, an dem ich geboren bin, und die Nacht, da man sprach, ein Knabe kam zur Welt. Denn die Pfeile des Allmächtigen stecken in mir, mein Geist muss ihr Gift trinken und die Schrecknisse Gottes sind auf mich gerichtet. Und dann finden wir auch wieder in den Psalmen den Aufruf, gemeinsam Gott zu loben. Kommt, wir verkünden gemeinsam, wie groß der Herr ist. Lasst uns miteinander seinen Namen rühmen. Sie alle vereint, dass sie mit ihren Empfindungen vor Gott kommen, dass sie schonungslos offen sind, dass sie ihre Empfindung, das, was ihr Leben ausmacht, nicht beiseite schieben, sondern so, wie sie sind, vor Gott kommen. Und dann erkannten sie, dass sie in Gott all ihre Freude, all ihre Hoffnung und all ihre Zuversicht hatten. Sie freuten sich an Gott, sie klagen über ihr Leid, sie trauern über Verluste, sie dienen mit Hoffnung, sie weinen mit anderen. Wichtig, Emotionen sind kein Maßstab, ob ich zu Gott gehöre oder nicht. Ja. Wie ich mich fühle oder ob ich Gott spüre, ist kein Maßstab, ob ich zu Gott gehöre oder wie auch immer. Ja. Aber die Empfindungen machen unser Leben aus. Ja. Die sind sowieso da. Und dann können und dürfen wir sie im Gebet vor Gott bringen, wie die ganzen biblischen Personen. Manche machen das nüchterner, manche machen das emotionaler. Aber sie kommen, so wie sie sind, vor Gott. Und das finde ich so ermutigend. Das Leben ist sowieso emotional. Wenn Verluste sind, wenn Freuden sind, wenn Siege sind, wenn Niederlagen sind. Und das macht Gebet reich und schön. Und als Letztes möchte ich noch darauf eingehen, lass dir göttlichen Honig schmecken. Einer der faszinierendsten Verse, den ich in der letzten Zeit gelesen habe, steht in Psalm 109, Vers 103. Deine Zusagen sind für mich wie Gaumenfreuden. Ja, sie sind süßer noch als Honig. Hast du das beim Bibellesen schon mal gedacht? Dass das jetzt so eine wahre Gaumenfreude ist? Süßer als eine tolle Süßigkeit? Oder quälst du dich vielleicht durch deine Bibellese oder deine Gebetsliste, dass man einen Haken dran setzen kann und dann kann man sich wieder was anderem widmen? Oder hast du die tägliche Bibel- und Gebetsliste vielleicht schon frustriert aufgegeben? Ja. Weil es daran fehlt, an Freude. Was wäre, wenn du so ein inneres Verlangen nach einer Begegnung mit dem lebendigen Gott haben könntest, dass du dich danach sehnst, mehr Zeit mit Gott zu verbringen? So wie der Psalmist das geschrieben hat, süßer als Honig, eine Gaumenfreude ist mir das, was Gott sagt. Und ich möchte heute eine Sache erzählen, die mein Leben ganz positiv geprägt hat und meine Freude an Gott wachsen lässt. Ich hatte lange Zeit das Problem, und vielleicht kennt der eine oder andere das auch, wenn man nachts nicht schlafen kann, dann fange ich irgendwann an, mich zu ärgern. Weiß nicht, vielleicht kennt ihr das Gefühl, auch gar nicht, ja? Aber Wenn man weiß, am nächsten Tag, der Wecker klingelt gnadenlos um 6 Uhr. Du weißt, was du alles tun musst, ja? Und du liegst um 3 Uhr immer noch wach und hast kein Auge zugekriegt. Mich ärgert das. Und in so einer Situation, ja, man hat mir dann gesagt, ja, du kannst die Zeit ja zum Beten nutzen und so weiter, aber es hat irgendwie nie funktioniert. Ja. Ich habe mich auch ganz schwer damit getan, mich an irgendwelche Bibeltexte zu erinnern. Man ist ja manchmal in so einem Zwischenstadium, ja. Man ist zu müde, um noch klar zu denken, aber zu fit, um einzuschlafen. Ein ganz furchtbares Gefühl. Und irgendwann kam mir eine Idee, für die ich Gott bis heute sehr, sehr dankbar bin und mit dem ich diesen Ärger nachts auch tatsächlich, zumindest in den meisten Nächten, überwinden konnte. Ich habe angefangen, mir einen Bibelvers pro Woche vorzunehmen. Einen Bibelvers. Das kann eine wunderbare Verheißung Gottes sein. Ein Vers zu meiner neuen Identität, die ich in Christus habe. Vielleicht auch ein Versprechen Gottes zum Gebet, irgendetwas Ermutigendes. Und diesen Vers, ich habe ihn für mich Gute-Laune-Vers genannt, ein Vers, den ich jede Woche, jeden Tag mehrmals lese. Und wenn man einen Vers 7 Tage die Woche, jeden Tag mehrmals liest, dann hat man ihn quasi am Ende der Woche spätestens auswendig gelernt. Ja? Und dann habe ich etwas, was in meinem Kopf drin ist. Ja? Und ich weiß, das ist der Vers. Wenn ich in eine Notsituation komme, wenn ich nicht schlafen kann, wenn ich nicht weiß, was ich machen kann, dann ist das der Vers, der mich wieder rausholt. Und so begleitet mich dieser Vers durch die ganze Woche und will euch ein kleines Beispiel nennen, wie sowas aussehen könnte. Und bald ist ja wieder Weihnachten, ja, ihr habt euch schon um Geschenke gekümmert. Ich habe einen Vers aus der Weihnachtsgeschichte mitgebracht, ja. Die Situation, die Hirten stehen auf dem Feld, es ist finstere Nacht und auf einmal stehen die Engel in strahlendem Licht da und dann sagen sie Folgendes. Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich bringe euch eine gute Nachricht, über die im ganzen Volk große Freude herrschen wird. Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren. Es ist der Messias, der Herr. Gott sagt, und das finden wir auch an anderen Stellen der Bibel, Gott sagt, wenn du ein Kind Gottes bist, brauchst du dich nicht zu fürchten. Nimm das mal im Glauben an. Es gibt keinen Grund, dich zu fürchten. Und dann kommen dir vielleicht Gedanken dazu, die dir sagen, Gott ist der Schöpfer des Universums. Gott hat Galaxien unter seiner Kontrolle. Gott hat alles in seiner Hand. Welchen Grund sollte es haben, dass du dir Sorgen machen musst? Dann kannst du darüber nachdenken. Dann kannst du im Gebet alles an ihn abgeben, was dir Sorge oder Ängste macht und ihm vertrauen. Er sorgt für dich. Du darfst fröhlich weiterleben. Und du denkst weiter über diesen Vers nach. An welche guten Nachrichten erinnerst du dich aus deinem Leben? Vielleicht die Geburt deiner Kinder oder Enkel, das Bestehen einer schweren Prüfung oder andere gute Nachrichten, die du bekommen hast. Und dann kannst du darüber nachdenken und dich freuen an den Erinnerungen, an das Gute, was war. Und noch viel mehr kannst du dich darüber freuen, über die gute Nachricht, dein Retter ist geboren. Dein Herr lebt. Und dann fallen dir vielleicht weitere Begebenheiten aus dem Leben von Jesus ein, die zeigen, was für ein guter Retter er ist, was für ein liebender Freund er ist. Du kannst einzelne Wörter in diesem Bibelvers darüber nachdenken, sie kauen und auch das Wohlschmeckende aus diesen Versen nehmen, dass Gottes Wort eine Gaumenfreude wird in deinem Leben. Und ich kann euch sagen, dass ich immer wieder eine ganz große Freude bekomme an Gott, an seinem Wort. Und schlaflose Nächte dann tatsächlich auch nicht mehr so schlimm sind, weil eine Freude an Gott entsteht. Und dann nimm dir jeden Tag ein bisschen Zeit, um weiter in deiner Bibel zu lesen. Mach dir Gedanken um die Verse, die um diesen Vers herumstehen. Ja, dass du mehr verstehst, um was es in diesem Vers eigentlich geht. Es wäre ja schlimm, wenn wir uns viele schöne Gedanken um diesen Vers machen, aber der nächste Vers macht ihn eigentlich schon wieder zunichte, die Gedanken. Aber wir lesen ihn nicht. Ja, sondern dass wir Gottes Wort mehr und mehr verstehen. Und dann kann dieser eine Bibelvers pro Woche etwas sein, was uns mehr in der Freude an Gott hilft, weil er uns im Kopf ist, weil ich dafür nicht das Licht anmachen muss, weil ich nicht meine Bibel suchen muss, sondern weil ich ihn im Kopf habe, weil ich ihn immer bei mir habe als Schatz meines Lebens. Und so gehört gutes Bibellesen und vielleicht auch das als Hilfe dazu, so ein Gute-Laune-Vers einfach mit in den Alltag, in mein Gebetsleben zu integrieren. Gottes Wort ist so reich, so wertvoll, dass es dich in deinem Leben führt und leitet. Denn wisst ihr, nur in der Bibel erfahren wir, wer Gott ist. Nirgendwo anders. In der Natur, wenn wir Berge sehen zum Beispiel, dann können wir eine Ahnung davon bekommen, was Größe bedeutet, Majestät bedeutet, Macht bedeutet. Aber Gott erkennen wir nur in der Bibel. Auch nicht in unseren Gefühlen oder in unseren Gedanken, die wir haben, sondern in Gottes Wort. Da hat Gott sich offenbart. Und darum ist die Bibel so zentral wichtig. Und auch da wollen wir euch in den nächsten Wochen und Monaten immer wieder auch Hilfen geben. Wie kann ich die Bibel lesen und davon einen Gewinn haben? Dass es nicht einfach nur ein Bibellesen ist, damit ich einen Haken machen kann, sondern dass es uns näher zu Gott zieht. Dass wir mehr erleben, wer Gott ist. Und dadurch mehr Freude an Gott und am Gebet bekommen. Auch möchte ich euch jeden Sonntag einen Süß-wie-Honig-Vers vorschlagen, den ihr als Schatz in eurem Leben haben könnt, als Vorschlag, als Idee. Schaut da immer wieder auf unsere Webseite nach, freudeangott.de. Sie wird auch weiter über dieses Projekt hinaus sein. Probiert es einmal aus. Und vielleicht, nein, ich glaube, ich bin davon überzeugt, wenn ihr es ausprobiert, werdet ihr Freude an Gott und Freude an der Bibel erleben. Am Ende der Predigt möchte ich noch für dich beten. Herrlicher Jesus, großer Gott, du bist unser Gott. Wir schauen auf dich. Wir sind hier, weil wir Gottesdienst feiern. Wir sind hier, weil wir dich lieben. Und ich bitte dich, dass du unser Herz aufmachst, dass du uns und allen, die hier sind oder zu Hause oder es nachhören, dass du ein offenes Herz schenkst, ein offene Augen für das, wer du bist, offene Augen für dein Wort, dass wir mehr und mehr die Liebe erfahren und erkennen, die du hast, dich noch mehr lieben. Gebet, weil ich Gott liebe, dass das mehr unser Leben durchdringt, dass du uns eine wachsende Freude an dir schenkst, eine Freude am Gebet, dass wir mit all unseren Emotionen und Empfindungen vor dich kommen können, weil du ein guter Gott bist. So bete ich dich, dass du sein offenes Herz, offene Augen für dich schenkst und unsere Freude an dir und an Gebet wachsen lässt. Amen.